Ja, willkommen an unserem letzten gemeinsamen Vormittag von diesem Herzretreat. Von dem weisen, besonderen Zen-Meister Hugo Enomiya LaSalle, der im Grunde einer der ersten, vielleicht die Schlüsselfigur für den deutschsprachigen Raum war, Zen, japanisches Zen, nach Europa zu verbinden und auch Zen-Buddhismus und christliche Mystik zu verbinden. Und er war der Türöffner gleichsam in Japan für viele andere, auch Williges, und die kamen dann. Von ihm gibt es die Geschichte, vielleicht kennt ihr sie von mir, ich mag sie. Sie passt aber gut zu dem, was ich euch dann sagen mag, wo mir ein Freund erzählte, also ein Freund von LaSalle erzählt hat. Dieser Freund, Josef heißt er, der war Kunstlehrer, Kunsterzieher an der Schule, und der gab sich atheistisch. Er sagte, ich glaube an nichts. Also Religion ist für mich irgendwie was. So. Und dann hat er den LaSalle aber immer wieder, er war Freund des Hauses, der Familie, immer wieder interviewt über schwierige Themen. Ja, warum sind die Menschen böse und wie passt das alles zusammen und so weiter. Und dann hat LaSalle sich bemüht, ihm das zu erklären, irgendwie ganz präzise und engagiert. Gut. Und Josef konnte mehr oder weniger folgen. Und dann hat LaSalle sich zurückfallen lassen in seinen Sessel, hat ihn angeschaut und gesagt, Josef, es ist alles ganz anders. Und dann hat er gesagt, das hat mich überzeugt. Das andere habe ich nur halb verstanden. Hat mich überzeugt. Da war der Meister, der sich in die Weite zurückfallen lässt. Alle unsere Erklärungen sind okay, aber im Grunde ist es viel, viel größer. Ist alles viel weiter. Und das finde ich super. Das ist ein Innenbild. Deshalb mag ich das als Geschichte, weil es da einfach auch nochmal klar wird. Es ist ein Innenbild von der Wahrheit unseres Herzens. Unser Herz hat die Fähigkeit, die Verbohrtheit unseres relativen Geistes zu lösen, wenn wir uns in die Details festbeißen. Ein Teil davon, weshalb wir bisweilen unseren Alltag schwer machen, ist, dass wir uns in unseren Alltag verbohren und die Weite aus dem Blick verlieren. In die Weite gehen heißt nicht ausspacen oder den Alltag nicht ernst nehmen oder in einen spirituellen Bypass oder was geraten oder unbrauchbar zu sein für den Rest der Menschheit, sondern die Weite hinzunehmen heißt eben die Weite hinzunehmen, also das Detail in einen größeren Kontext sehen. Und dazu hat für mich der eben schon genannte Philosoph Heinrich Rombach, bei dem ich in Würzburg gearbeitet habe, also studiert habe und der auch meine Arbeit begleitet hat, der hat eine tolle Philosophie, ein Bild entwickelt, und das heißt die Situationskokarde. Also Kokarde mit K geschrieben. Situationskokarde sind von der Grafik her konzentrische Kreise, die sich im Grunde ins Unendliche ausdehnen. Und in der Mitte ist unser Ich, ist unsere kleine Situation, mit der wir gerade umgehen. Und da drumherum ist die Situation Herzretreat, Hofintegra, Heimfahren, Deutschland, Menschheitssituation, Kosmos und, und. Ja, also in ganz großen Sprüngen. Das ist Situationskokarde, also die Kunst. Er hat das als Philosoph gemacht, die Kunst, die kleinen und durchaus wichtigen Situationen unseres alltäglichen Lebens in den mittleren, Biografie oder was, und größeren und ganz großen Bedeutungszusammenhang nach Hause zu bringen. Dadurch geschieht eine Entspannung auch für unsere Lösungsversuche. Wir verhindern oft sinnvolle Lösungen von konkreten Situationen dadurch, dass wir nichts mehr sehen als nur dies. Die berühmte Betriebsblindheit oder dieses Fixiertsein. Und in dem Moment, wo wir den Blick weiten in einen größeren Kontext, entspannt etwas in uns und wir auch wenn wir die Situation nach wie vor für wichtig halten, ist ja auch gut. Ja, aber es entspannt, wir sehen viel mehr Lösungsmöglichkeiten und wir sind relaxter, uns nicht so mit der unbedingten Lösung dieser Situation zu identifizieren. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch in Situationen oder Probleme festbeißt und das Gefühl habt, wenn ihr das nicht lösen könnt, geht die Welt unter. Eure Welt oder meine Welt. Und in der merkt man, die Welt ging nicht unter, ich konnte es lösen oder auch nicht, oder es hat sich völlig anders gelöst. Also, und dieses völlig anders, das kriegen wir erst im Blick, wenn wir den Blick weiten. Rombach spricht dann sehr schön, dass es wird dann am Ende im Grunde spirituell, existenziell, spricht dann von der äußersten Situation, mag diese Rede. Das ist so schön neutral, finde ich, modern, offen für das Geheimnis, im Grunde für das Sein, das Göttliche. Ja, die äußerste Situation, wo er sagt, die äußerste Situation, die im Grunde alles durchlichtet, alles beseelt bis ins kleinste Detail und alles spielt im Grunde die Melodie oder die Symphonie der äußersten Situation auf je eigene Weise. Da wird es sehr spirituell. Unser Herz vermag diese Bewegung. Und ich nenne das den Zoom des Herzens. Also Zoom nicht im Sinne von dem Internetprogramm, sondern Zoom im Sinne von Zoom-Objektiv, dass ich ranzoome und wieder wegzoome und so weiter. Zwischen Tele- und Weitwinkel wechseln kann. Und das Zoom des Herzens ist ich habe darüber auch schon öfters gesprochen, auch auf die Gefahr in der Wiederholung, dass euch das bekannt vorkommt, aber es ist immer wieder auch neu und ich finde es immer wieder wichtig. Das Zoom des Herzens rekurriert auf ein altes Teaching der buddhistischen Tradition. Und es sind die vier großen Qualitäten, die unser Herz vermag. Einige davon sind schon angeklungen und wir kennen die alle. Ich sage es mal etwas modern, bevor ich es dann nochmal mit der Tradition verbinde und in die Tiefe gehe. Also wir alle haben aus unserem Herzen eine Fähigkeit, freundschaftlich mit uns und dem Leben umzugehen. In uns ist grundlegend, was wir morgens immer in dieser Schlussübung machen, ja, was so ein bisschen witzig ist, aber in uns ist eine Bejahung von Leben, sonst würden wir nicht existieren, sonst würden wir nicht aus dem Bett aufstehen und an uns arbeiten und frühstücken etc. Sonst wärt ihr nicht hier. Das ist ein implizites Ja, ein implizites Interesse am, wie fühlt sich Leben an? Diese Freundschaft mit dem Leben. Wenn wir in Freundschaft gehen mit dem Leben, erleben wir aber auch oder werden wir auch konfrontiert mit dem, was daran schwierig ist. Und unser Herz vermag zu antworten auf das, was diesem Leben und seiner Entfaltung entgegensteht, mit Mitgefühl. Und da ist der Impuls zu heilen und zu helfen und zu unterstützen. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann spüren wir, dass die Freundschaft mit dem Leben und das, was dem entgegensteht, was wund oder schwierig ist, dass es eingebettet ist in einen noch größeren Kontext, wo unser Leben sich sinnvoll anfühlt. Und wir spüren, es gibt eine eingewobene Sinnhaftigkeit, in dem wie Bäume wachsen, wie Wolken ziehen, wie Tiere ihre Jungen aufziehen, wie wir einander lieben und unser Tagewerk tun, das ist ein wie eingewobener Sinn, unabhängig von dem, was gelingt oder misslingt. Und wenn wir noch weiter gehen, das braucht dann in der Regel eine spirituelle Praxis, wie ihr das habt, dich. Wenn wir noch weiter gehen, sehen wir, dass wir in unserem Herzen eine Dimension berühren, erfahren können, die von all dem, die das zwar alles wahrnimmt, aber davon nicht bedingt ist. Also Schritt für Schritt. Das erste beschreibt die Tradition als Maitri oder Metta. Das Wort war hier schon im Raum gestern, aber die Maitri-Praxis gemacht, die liebende Freundschaft zu einem verwundeten oder schwierigen Anteil von uns, Maitri-Praxis. Maitri heißt so viel wie liebevolle Freundschaft. Chögyam Trungpa, der tibetische Meister, der ja dann in den USA gelehrt hat, nachdem er in England erst war, also ins Exil musste wegen der chinesischen Invasion, Und der hat englische Literaturwissenschaft studiert und viele Engländer sagen, der konnte besser Englisch als sie. Und er hat die spirituelle Sprache sehr geprägt. Und er hat das genannt, ins Deutsche übersetzt, unbedingte, bedingungslose Freundlichkeit mit dir selber. Das ist ja so sein Gentleman-Style. Ja. Bedingungslose Freundlichkeit mit dir selber. Ich finde eine wunderschöne, salonfähige Übersetzung von Maitri. Ja, ich teste keine Bedingungen, das ist schon radikal. Aber so Freundlichkeit, das ist so eine Gentleness drin, was fein ist. Nicht, du musst dich mögen. Ja. Freundlichkeit, auch mit deinen verrückten Seiten. Bedingungslose Freundlichkeit mit dir selbst. Und das ist die Basis, dass wir überhaupt an uns arbeiten können. Wenn wir uns selbst ätzend finden, ist es also dauerhaft. Phasenweise Komfort, aber dauerhaft. Es ist schwierig, mit sich zu arbeiten, weil wir uns fragen, was soll das? Also wir brauchen, um an uns zu arbeiten, brauchen wir diese Grundhaltung einer bedingungslosen Freundlichkeit. Das ist gar nicht so weit hergeholt, weil wir entdecken unter Umständen in uns Aspekte, die wir ganz und gar nicht mögen, für die wir uns ohrfeigen könnten. Und da mit einer bedingungslosen, also nicht, ich mag dich, wenn du fertig bist mit diesem Teil, sondern bedingungslos heißt, ich mag dich jetzt. Also an sich selbst gesprochen. Ja. Ich mag dich jetzt mit diesem Teil. Und ein bisschen müssen wir auch diese krassen Aspekte in uns mögen, nicht im Sinne, dass wir sie klasse finden, aber mögen im Sinne von Interesse. Von was ist da drin? Was ist in diesem komischen Verhalten? Was ist da drin? Ich will das erforschen. Und das ist lebensfördernd. Und das ist diese Freundschaft, diese Freundlichkeit mit uns selbst, die Tradition Maitri oder Metta nennt, je nach Sprache, Pali. Metta ist Pali und Maitri ist Sanskrit. Und die diese erste Dimension des Herzens ist. Und von der somatischen Herzarbeit könnt ihr das gut finden in diesem vorderen Herzraum, wo wir mit der Welt in Kontakt sind. Mit uns in unserer konkreten Gestalt und den anderen und der Welt. Dem konkreten Leben. Wenn wir es gibt zu diesen drei Ebenen, gibt es interessanterweise berufliche, oder ich habe die dazugelegt, das passt gut, berufliche Entsprechungen. Also diese Freundschaft mit dem Leben fördern wir in Berufen, wo wir lehren, Schule zum Beispiel, wo wir lehren oder supervidieren oder coachen oder Menschen begleiten, unterstützen in ihrem natürlichen Wachstum. Das ist das ganze Berufsfeld, das im Grunde eine Ausfaltung von Maitri ist, von bedingungsloser Freundlichkeit mit uns und den anderen. Wie schon skizziert, wenn wir das tun und dem Leben darin begegnen, dann begegnen wir natürlich auch dem, was dem entgegensteht, dass das wund ist. Wir merken, wo Wachstum sich selber im Wege steht oder wo Dinge geschehen sind, die Menschen verletzen oder wo Menschen heftige Sachen erfahren haben oder wo Menschen wirklich auch gegeneinander kämpfen, agieren, sich Furchtbares antun. Oder wo einfach die Seele in einer Konfusion ist und in einem Menschen heftige Zustände entstehen, die wir psychische Störungen nennen würden. Diese ganze Bandbreite. Und die Antwort des Herzens ist Mitgefühl, ist Compassion. Karuna im Sanskrit von der Tradition her. Karuna mit K. Maitri Karuna. Mitgefühl heißt nicht, dass ich da reinfalle, ist eben nicht Mitleid, das immer was macht von du bist klein, du bist arm, ich helfe dir jetzt. Das ist zusätzlich zu dem Schmerz und der Wunde kommt noch eine Demütigung. Sondern gute Psychotherapiemethoden, Supervision, spirituelle Begleitung und auch anderes, weiß um dieses Bleiben auf Augenhöhe, auch wenn wir verschiedene Rollen haben. Ein großer Therapeut hat mal gesagt, die Menschen, die zu mir kommen mit schweren Störungen, vor denen habe ich großen Respekt, denn die haben sich Fragen gestellt, die habe ich mir vielleicht noch nicht gestellt. Das finde ich klasse, finde ich super. Das ist wie eine innere Verneigung von Menschen, auch wenn die durch den Wind sind. sagen wir jetzt, im Feld von Psychotherapie. Und dieses zweite berufliche Entsprechung wäre der ganze Bereich Therapie, Heilung, letztlich auch auf der körperlichen Ebene Medizin etc. Also da, wo wir heilen, so das Leben wieder in seine natürliche Freundlichkeit und Schönheit sich entfalten kann, wo wir Leben fordern, da wo es wund ist. Das Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet, sei es mit uns, sei es mit anderen, bedeutet, dass jemand zu Hause ist, die oder der Mitgefühl empfindet. Wenn wir in der Wunde verschwinden, gibt es nur noch die Wunde. Und dann ist niemand mehr da, der Mitgefühl haben kann, weil wir uns identifizieren in einer unbewussten Art. Es gibt bewusste Prozesse, wo man mal so eine Phase reingeht. Das muss aber sehr bewusst sein. Und das können wir in der Regel auch nicht allein. Ja, aber zunächst und zumeist gilt, dass es wichtig ist, dass wir in uns verwurzelt sind. Das ist auch diese Wesenserfahrung, die somatische Erfahrung, dieses, was wir gestern auch hatten, die Einsicht und Erfahrung, ich bin mehr als das. Ich bin nicht meine Emotion, ich bin nicht mein Trauma. Ich habe das erlebt, das ist wuchtig. Manchmal bin ich in der Gefahr, da reinzurutschen. Ja, das ist typisch für Traumata, weil das eigentlich der Wunsch ist, dass sich das erlöst. Aber ich bin nicht mein Trauma, ich bin es, die das oder der das erfahren hat. Ich bin mehr als das, ich bin mehr als meine Biografie. Und dieses Zuhausebleiben, wenn ich ein Mitgefühl habe für andere oder für mich oder für das Leid der Welt kann uns auch so reinsaugen. Oh Gott, oh Graus, was alles überall passiert, das wird kein Ende nehmen und wozu das Ganze? Da sind wir in ziemlicher Abwärtsspirale. Ja, also das Mitgefühl muss sehr weise sein. Wenn wir Mitgefühl haben von, was abgekoppelt ist von einer inneren Fähigkeit zu differenzieren und bewusst zu unterscheiden, spricht Shögyam Trungpa von Idiot Compassion, idiotisches Mitgefühl. Das nützt niemandem was. Aus lauter Mitgefühl lese ich alle Nachrichten, die jetzt und gucke mir alle Filme an, die von irgendwelchen Kriegen kommen, so furchtbar. Ich malträtiere meine Seele damit. Niemandem hilft das was. Die Pema Chödrön sagt, große kanadische Lehrerin, lass dein Medienkonsum so sein, dass bei allem, was du da liest, dein Herz offen zu bleiben vermag. In dem Moment, wo du spürst, dein Herz geht zu, musst du die Zeitung weglegen oder das Internet ausschalten. Das finde ich eine interessante Anweisung. Sehr aktuell. Ja. Weil sie sagt, es nützt den Opfern nichts, wenn du dich auch noch fertig machst mit dem, was denen angetan wird. Und wir haben immer die Außenperspektive und keine Nachricht beschreibt das, was die Menschen wirklich erleben. Es ist immer die Außenperspektive. Und Anmerkung von mir, wir inhalieren auch immer ein relativ kleines Menschenbild. Die meisten Medien haben kein spirituelles, erwachtes Menschenbild. Also ist das Leid viel, viel radikaler und viel, viel auswegsloser, als es aus einer tieferen spirituellen Sichtweise eigentlich ist. Macht das Leid nicht kleiner, aber im Sinne von Situationskokarde, wir nehmen den großen Kontext hinzu. Und dann können wir aus dem Mitgefühl auch sinnvoll handeln und Leid lindern, und sinnvoll helfen, ohne uns selber zu verbrennen. Oder ohne mit Messer und Schwert auf die Täterinnen und Täter loszugehen, um neues Leid zu kreieren. Also das zum Mitgefühl. Compassion, Karuna. So, jetzt geht's weiter. Jetzt wird's noch anders, tief. Das heißt, in der Tradition heißt das Mudita oder existenzielle Freude. Das muss man ein bisschen übersetzen, das ist Missverständliches. Also das bedeutet, unser Herz hat, wenn wir noch weiter nach hinten gehen, in die Tiefe gehen, ihr könnt euch das ruhig somatisch vorstellen, hier so Richtung tiefen Herzraum vor der Wirbelsäule, hat die Einsicht, dass menschliches Leben, das eigene Leben, das der anderen letztlich das auch auf unserer Erde, die Evolution oder das Größere, dass das einen Sinn hat, egal was passiert. Und dass das Gelingen oder dass die Sinnhaftigkeit unseres Menschseins, unserer Biografie individuell und auch kollektiv als Menschheit, nicht davon abhängt, dass wir unser Leid lindern können und dass wir Erfolg haben und es richtig machen. Natürlich ist es hilfreich, wenn wir Leid lindern, und es ist schön, wenn wir Erfolg haben, und es ist gut, wenn wir Kreatives in die Welt bringen. Aber die Sinnhaftigkeit ist davon nicht abhängig. Wir machen unsere Reise, egal wie komisch wir uns anstellen. Dann ist die Reise ein bisschen umständlicher, mit ein paar mehr Kurven. Und das ist die Sicht des Herzens, radikal. Ja, aber da ist ein radikales Tiefenvertrauen drin, in die Sinnstruktur oder in die Bedeutungsstruktur, letztlich in die Gehaltenheit unserer manifesten Welt, inklusive unserer selbst, von einer größeren Tiefe und Weite und vom Sein, vom Göttlichen. Komme, was wolle, das Ganze macht Sinn. Wer das berührt hat, an einem ganz, ganz extremen Ort, ist Viktor Emmanuel Frankl, der Begründer der Logotherapie, der hat das in Auschwitz berührt. Sein Durchbruch zum, es gibt einen Sinn, der ist auch von Auschwitz nicht berührbar und zerstörbar, hat er dort erfahren. Und er hat dort, wie er sagt, die Wege und Umwege seiner Seele abgeschrieben und daraus seine Methode kreiert. Er hat später mit Menschen weltweit gearbeitet, in ganz heftigen Situationen, wo nichts innerweltliches, nichts Manifestes mehr helfen konnte, sondern wo es nur noch darum ging, so in die Tiefe zu kommen, dass das geistig unbewusst, wie er das genannt hat, wir würden sagen, Buddha-Natur, unser wahres Wesen, das Leuchten des Seins in uns, dass Menschen das erfahren konnten und aufgewacht sind und gesehen haben, trotz allem, was jetzt geschieht, das bin ich zutiefst. Und das ist davon nicht berührt. Und ich bin wertvoll und das Leben ist sinnvoll. Das ist der Durchbruch zum Sinn. Und das brauchen wir nicht als Alibi, dass wir uns nicht mehr engagieren in der Welt. Das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern wir brauchen das, weil sonst unser Engagement in der Welt zu etwas werden kann, das das Leiden eher vergrößert als vermindert. Zoom des Herzens. Jetzt zoomen wir noch ein bisschen weiter. Das ist der Sessel von La Salle. Das letzte ist Upeksha. Der erwachte Gleichmut. Das ist die tiefste Dimension. Schauen aus der Wahrheit des Herzens. Wir treten noch weiter zurück und spüren, dass wir in der Tiefe unseres Herzens nicht getrennt sind, non-dual sind, von der Weite und Offenheit des absoluten Gewahrseins. Und aus diesem, im Grunde in einer anderen Sprache, aus der Perspektive Gottes auf die Welt schauen. Aus dieser weitesten Perspektive muss nicht mal mehr nur alles Sinn machen, sondern, so paradox es klingt, ist schon alles gut. Der Satz, alles wird gut, ist ein Babysatz, den keiner glaubt. Alles wird gut, weil es stimmt nicht und du kannst es nicht wissen. Alles ist gut, ist ein erleuchteter Satz. Weil alles in der Tiefe, so wie es ist, gut ist, nicht weil es in der Weltkonstellation gut und leidfrei wäre, sondern weil es gehalten ist von einer Tiefe, die von den Formationen von Leid und Nicht-Leid nicht weggemacht, nicht berührt wird. Und sich das Sein darin ausdrückt, das ist die Tiefe. Ach Josef, weißt du, es ist alles ganz anders. Das ist diese Dimension. Und das ist ein Schauen. Das ist nicht, wir können das nicht logisch herholen, auch wenn ich es ein bisschen versuche zu beschreiben. Das ist ein Schauen, das du vielleicht kennst aus der Meditation. Das ist der tiefste Herzraum. Aus dem Schauen, es gibt, vielleicht kennt ihr es, in Meditationen plötzlich das Schauen auf die Welt ist völlig gegen den Verstand, aber in dem Moment. Aber es ist, ja, alles ist gut. Ich hatte mal eine tiefe Reise mit einer schamanischen Methode. sehr powervoll in einer Nacht. Und da war so wie, dass ich das Sein fragen konnte. Und dann habe ich gefragt, was treiben wir da gerade? Und dann kam die Antwort, ihr versucht verzweifelt zu überleben, aber ihr wisst nicht wofür. Und dann habe ich gesagt, worum geht's denn eigentlich? Und dann kam die Antwort, wenn ihr wüsstet, wer ihr seid, würdet ihr pausenlos jubeln. Das ist diese tiefe Gut, die grundlegende Gut. Das ist dieses Alles ist gut in der Tiefe. Obwohl das alles passiert, was passiert. Okay, gleich Mut, Upeksha. Wir zoomen uns wieder ein bisschen vor. Diese tief erwachte Freude des Daseins, dass das Leben was Sinnvolles ist, auch mit seinen Schwierigkeiten. Dann das engagierte Mitgefühl, dass das Leid sieht und versucht zu lindern, so gut es geht. Und diese bedingungslose Freundlichkeit mit dem Leben. Die morgens auf der Wiese steht und Ja ruft. Oder die freundlich und entspannt mit den schwierigen Seiten in dir umgeht. Das alles ist Schauen aus der Wahrheit unseres Herzens. Und ich finde es sehr alltagstauglich, weil das Hinzunehmen der größeren Perspektiven uns fähig macht, unseren Alltag so zu leben, dass wir uns nicht dran aufreiben oder ausbrennen oder, wie Durkheim sagt, böse, traurig oder krank werden, weil wir diesen Zugang nicht haben.